Ja, ich möchte heute über das Vaterunser sprechen. Aber lasst uns zuerst mal den Zusammenhang lesen ab Vers 1 in Matthäus Evangelium Kapitel 6. Da heißt es: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, bis dahin. Was ist wahre Anbetung? Ja, ich möchte, heute soll es darum gehen, was ist wahre Anbetung? Ja, die Parallelstelle sehen wir auch in Lukas 11. Ja, Matthäus haben wir jetzt gerade gelesen. Das Vaterunser ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet der Christen, das in vielen Kirchen jeden Sonntag gebetet wird. Viele können es auswendig. Das ist auch gut. Ist nicht verwerflich, wenn man Bibeltext auswendig kann. Aber ist es beim Mitbeten uns dann wirklich bewusst, was dieses Gebet beinhaltet? Das Vaterunser ist weit mehr als nur ein Ritual, das wir unüberlegt einfach mitreden, wenn es die Gemeinde redet. Ne? Im Paralleltext im Lukas-Evangelium, da heißt es, dass Jesu Jünger fragten den Herrn Jesus, Herr, dass der Herr Jesus ihnen lehren sollte zu beten. Wie können wir beten? Und auf diese Frage hin hat der Herr Jesus an uns diese Worte gegeben. Mit dem Vater unser will also unser Herr uns aufzeigen, wie wir beten können. Das wollen wir heute mal genauer betrachten. Wenn wir das genau sehen, dann geht es im Kern darum, was ist wahre Anbetung? In dem Textzusammenhang, den wir jetzt schon gelesen haben, da sehen wir, dass der Abschnitt sich ganz klar gegen jegliche Scheinheiligkeit ausspricht. In Vers 1 warnt uns, dass wir nur nach außen fromm tun, während in Wirklichkeit unser Herz dem nicht entspricht, ja, nicht dabei ist. In den Versen 2 bis 4 haben wir gelesen vom Almosen geben, ja. So Spenden mit den großen Geldscheinen, bin ich nicht ein toller Hecht, ja, der so viel spendet jetzt für die Armen. Und da setzt der Herr Jesus den Fokus. Es geht darum, wie stehen wir vor Gott? Ja. Und dann in den Versen 5 bis 8 hatten wir auch gelesen, vom Gebet ja öffentlich zu beten, damit man bewundert wird. Vielleicht haben wir hier bei uns nicht so sehr das Problem, dass die Menschen hier leicht geneigt wären, ein frommes Gesicht zu machen, um öffentlich Anerkennung zu finden. Bei uns in diesem atheistisch geprägten Umfeld ist es eher, würde ich sagen, uncool zu beten öffentlich. Ja. Das wird nicht unbedingt als gut empfunden, wenn man öffentlich seinen Glauben darstellt. Aber das war zur Zeit Jesu schon anders. Bei den Juden, da galt es als schick, als gut. Wenn man da vom Weiten schon erkannte, oh, das ist ein frommer Rabbiner, ja, das war, die galten als Persönlichkeit. Ja, aber hier bei uns in der Gemeinde könnten wir vielleicht auch manchmal geneigt sein, nur den anderen zu imponieren. Ja, lass uns nicht das denken, dass das nur für die anderen Leute gilt. Lass uns selber überprüfen, wie weit sind wir geneigt, nur so fromm zu tun, um Anerkennung vor Geschwistern oder vor sonst wem zu finden. Ne? Deswegen, davon möchte uns der Herr warnen. Und deswegen lasst uns diese Worte auch zu uns sprechen. Es heißt hier, plappern wie die Heiden, nicht viele Worte machen. So manch ein katholischer Priester ordnet an, dass man bei bestimmten Sünden vielleicht 10-mal das Vaterunser beten soll, ja? Damit die Sünden vergeben sind oder seien. Aber hier dieser Textzusammenhang sagt eigentlich genau das Gegenteil. Es kommt nicht darauf an, wie oft, mit welchen Worten du betest, sondern es kommt auf deine innere Haltung drauf an. Es kommt darauf an, ob das, was du sagst, mit deinem Herzen übereinstimmt. Dann reicht auch ein schlichtes und einfaches Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig, wenn du das ernst meinst. Und wenn dir die Worte verloren oder dich in dem Moment nicht erinnern kannst an das Vaterunser, ja. Ja. Also, ist es Vaterunser eine Floskel oder was will der Herr uns damit sagen? In Vers 8 heißt es noch, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jetzt könnten ja vielleicht kluge Leute sagen, ja Mensch, ja, dann brauchen wir ja gar nicht zu beten, wenn der Herr sowieso schon alles weiß. Ja. Aber trotzdem gibt er uns dann hier den Auftrag, dass wir das Vaterunser beherzigen sollen. Nein, im Gebet geht es um die Beziehung von mir zu meinem himmlischen Vater, zu Gott. Wenn wir untereinander als Menschen auch nicht mehr miteinander reden, ja, so in der Ehe oder so, da weiß man schon manches, was der andere will oder nicht. Ja. Aber trotzdem ist es schön, wenn man gebeten wird. Ja. Und das Gebet ist ein Ausdruck in der Beziehung zu Gott. Ich möchte mal fragen, was ist eigentlich von uns Menschen allgemein das größte Problem? Mit was haben wir als Menschen am meisten zu kämpfen? Was ist unser größtes Problem? Also wir haben in diesem Abschnitt schon gesehen, Aufrichtigkeit. Wie ist unser Herz zu Gott? Und dann im anderen Abschnitt, den wir heute nicht betrachten, ist die Freigebigkeit. Also wenn wir uns zu Gott hinwenden wollen, ihn anbeten wollen, dann ist es erforderlich, dass wir aufrichtig sind vor Gott. Dass wir so, wie wir sind, zu Gott kommen. Und wenn wir ihn anbeten wollen, dass wir ihm freigebig geben. Mit unseren Gaben, die wir haben, mit unserem Besitz, den wir haben, mit unserem Vermögen, den wir haben. Aus Freiwilligkeit, aus Freigebigkeit, nicht aus Zwang. Mit unserer Haltung und unserem Handeln ehren wir Gott. Und die Frage ist, wie werden wir nun zu Anbetern Gottes? Also hier nochmal die Frage, was ist jetzt das Grundproblem der Menschen? Gott ist der allmächtige Schöpfer. Und wir Menschen sagen, es ist alles Zufall. Was fragt eure Nachbarn, ja? Wie denken die über Gott oder über die Schöpfung? Das ist alles zufällig. Gott ist es, derjenige, der die Menschheitsgeschichte lenkt. Und die Menschen sagen, wir schaffen es. Wir wissen, wo es lang geht. Wir haben so moderne Technik. Wir können alles verändern. Wir können das Klima verändern. Wir können die Biologie verändern. Ja. Was für ein Hochmut wir Menschen doch haben. Ne? Was sehen wir noch? Gott ist unser Versorger. Und die Menschen sagen, der Euro versorgt uns. Wir sind unabhängig von Gott. Solange wir genug im Portemonnaie haben, wozu brauchen wir Gott? Und irgendwie jetzt die letzten Jahre, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, die so einen Wohlstand wie kaum eine Generation vor uns hatte. Ja. Ist es uns bewusst, dass wir trotzdem von Gott abhängig sind? Oder vertrauen wir auf unsere Intelligenz, auf unser Können? Das kann sehr schnell weg sein, dass unsere Gesundheit genommen wird, dass unser Job verloren geht oder so. Ich denke, in dieser aktuellen Krise, in der wir in unser Land befindet, merken wir vielleicht mehr, was es heißt, von einem Versorger abhängig zu sein. Gott sagt, der Mensch ist böse. Und die Psychologie sagt, der Mensch ist gut. Wecke nur das Gute in dir, dann wird deine Umwelt besser. Ja? Aber sehen wir, was das Problem ist? Der Mensch ist fern von Gott, auf sich selbst fixiert. Und jetzt im Vaterunser zeigt Gott, wie wir auf ihn fixiert sein sollen. Ihn anbeten. Ja, Menschen sind von Natur aus Menschenanbeter. Ja? Letztendlich beten die meisten Menschen sich selbst an, ohne das vielleicht genau zu wissen. Ja? Ja, wir als Menschen sind von Natur aus keine Gottesanbeter. Unser eigenes Ego ist das Problem. Ja, deswegen lasst uns jetzt blicken, wie wir dieses Problem überwunden, wie das überwunden werden kann. Und so möchte ich aufzeigen 7 Schritte, die uns von unserem Ich befreien, von unserem Ego, von unserem Blick nur auf uns. Und das lehrt uns das Vaterunser. Das erste beginnt mit unser Vater. Wer kann Vater sagen? Hier in diesem Raum dürfen zu mir nur 4 Personen Vater zu mir sagen. Ja, oder Papa. Das tut mir leid. Die anderen, ja, ihr gehört nicht zu meiner Familie. Ja. Ja. Aber wer kann jetzt Gott Vater nennen? Nur Kinder Gottes. Und hier habe ich ein paar Bibelstellen. Könnt ihr euch gerne mal mitschreiben. Johannes 1, Vers 12 und 13, da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, wir sind nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, jawohl. Aber ein Kind werde ich nur durch die Geburt oder die Wiedergeburt. Ja, und das zeigen uns hier diese beiden Verse, Johannes 1, 12 und 13. In Galater 3, Vers 26 heißt es, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Durch den Glauben sind wir Gottes Kinder. Ja? Durch den Glauben an sein Wort. Durch den Glauben, dass er unser Erlöser ist. Und in Römer 8, Vers 14, da heißt es zum Beispiel auch, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und in Vers 17, auch in Römer 8, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn ihn wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, und so stellt sich für jeden, der hier ist, oder von uns die Frage, bist du ein Kind Gottes? Ja, wenn du kein Kind Gottes bist, dann brauchst du auch nicht weiter das Vaterunser zu beten. Dann ist das nicht unaufrichtig, dann kannst du nicht sagen, Vater. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du das mit ganzem Herzen auch bekennen. Ja. Ja, ich will sein Kind sein und glaube an ihn. Das wünsche ich dir, dass du das bezeugen kannst. Die nächste Stufe sehen wir, oder wenn er der Vater ist, dann bin ich sein Sohn. Dann ist er meine Autorität. Ein Vater hat immer die Autorität über seine Kinder. Aber was heißt das hier? Dann heißt es, dein Name werde geheiligt. Also ein Kind, oder der kommt in der Autorität des Vaters. Ja, es macht einen Unterschied. Was heißt das? Was heißt das hier mit dem Namen? Ich nehme mal den Martin. Wenn der Martin mir seinen Schlüssel von seiner Wohnung gibt, so, oder der gibt ihn jetzt dem David und dann sagt hier, oder du gibst mir und ich. Und ich gebe es dem David, sage ich, im Namen Martins oder des Herrn Messerers sollst du aus seinem Kühlschrank den Braten holen. Dann kann er hochgehen mit dem Schlüssel und aufschließen. Und egal, wer ihm begegnet, wenn es die Nachbarin ist oder so, ja, ich habe den vom Herrn Messerer, den Schlüssel, in seinem Namen habe ich das Recht, in seine Wohnung zu gehen. Ja. Und das ist, wenn wir Kinder sind, dann treten wir auf im Namen Gottes. Er gibt uns die Autorität. Ja? Er ist die Autorität. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 23 heißt es, denn ich will meinem großen Namen, der von den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Ehrfurcht vor dem Namen Jesus. Ja. Habe ich diese Ehrfurcht vor dem Namen Jesus? Unter welchem Namen bist du in deinem Dienst? Er ist, der Herr Jesus ist Gottes nicht nur ein guter Kumpel, nein, ihm gehört die Ehre. Trittst du in Ehrfurcht Gott gegenüber? Ich möchte auch ein gehorsamer Sohn sein und sagen, was er möchte. Das nächste heißt es, dein Reich komme. Was heißt das, wenn wir sagen, dein Reich komme zu Gott? Dann sagen wir, bekennen wir damit, dass er unser König ist. Ein König ist oder erster König und dem gestatte ich zu regieren. Bist du sein Untertan? William MacDonald sagte einmal, für den Fortgang der Sache Gottes beten und so sein Anliegen an die erste Stelle setzen. Insbesondere wollen wir für den Tag beten, an dem der Herr Jesus Christus sein Reich hier auf Erden aufrichtet und in seiner Gerechtigkeit regieren wird. Also der Herr sitzt auf dem Thron, nicht mein Ego. Ich möchte sein Untertan sein. Und dann geht es weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich sage, dein Wille geschehe, dann ordne ich mich diesem Willen völlig unter. Das ist wie so ein, ja, wie der Gott ist der absolute König. Und ich bin sein Knecht oder sein Sklave. Ja. Es ist nicht so, ein Sklave jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt geschlagen werde oder jetzt so geprügelt werde, wie auch immer. Aber das heißt, unterwürfig, ich tue das, was er sagt. Wie ein Knecht. Ja. Das zeigt, wer Gott ist. Ja. In Lukas 22, Vers 42, als Jesus im Garten Gethsemane war, sprach er zu seinem Vater, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Können wir das auch so beten wie Jesus? Ja, wirklich den Willen ganz in seine Hand zu geben? Und in Jakobus 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also, ja, es gibt auch Gebete, die nur für uns sind, ja. So wie, gib mir ein Ferrari oder so, ja. Wozu brauchen wir sowas? Hilft das der Anbetung Gottes oder dass die Leute mich bewundern, ja? Vielleicht ist das der schwerste Teil dieses Gebetes. Gottes Wille soll geschehen. Wie im Himmel und so auf Erden. Und gerade jetzt, wenn man so sieht, geschieht Gottes Wille hier auf der Erde? Nein, offensichtlich nicht. Aber Gottes Wille wird mal auf dieser Erde geschehen. Momentan ist noch der Teufel, der Fürst dieser Welt, der hier regiert. Und wir merken das was für Unfrieden und Durcheinander hier verursacht wird. Vielleicht wird ein Stück weit der Wille Gottes oder erfüllt, so sollte es mindestens in der Gemeinde Jesu, wo ein Stück weit vielleicht Himmel auf Erden ist. Ja, so sollte es eigentlich sein. Ja. Aber letztendlich ist das auch ein Gebet und sagen, ja, dass Gott das Unrecht richten wird in dieser Welt. Also wenn ich so bete, dann muss ich auch bereit sein, dass die Offenbarung so geschieht. Dein Wille geschieht. Will ich wirklich, dass die gerechten Gerichte auf über diese Erde kommen? Was ist noch Gottes Wille? In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, welcher will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Also die Evangelisation, die Verkündigung der frohen Botschaft, das ist Gottes Wille, hundertprozentig. Hier anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ob alle Menschen sich dann bekehren, ist eine andere Frage. Das ist der Wille der Menschen. Ja. Gott bricht nicht einfach unseren Willen und zwingt uns seinen Willen auf. Aber er wünscht sich, dass wir seinen Willen befolgen. Ja, ich möchte seinen Willen mich ganz hingeben, so wie ein Sklave. Da sehen wir einen weiteren Schritt. Dann heißt es ja, unser täglich Brot gib uns heute. Ich bin ein Bettler. Das ist doch eigentlich nicht würdig, oder? Um Brot zu bitten. Wie ein Bettler am Straßenrand, bitte gib mir. Ich kann nichts. Ich kann nicht zahlen. Ne? So stehen wir vor Gott. Er versorgt uns. Wie wir schon gesagt haben, wir müssen uns bewusst sein, dass unser Geld, unser Bankkonto nicht wirklich uns Sicherheit gibt. Wenn sich Rentner heute beklagen, dass sie wenig bekommen, ja, was werde ich dann in 17 Jahren? Wir werden noch weniger bekommen oder wird gar nichts mehr da sein. Ne? Es ist zwar richtig, auch Vorsorge zu treffen, aber hier, was es meint, unser täglich Brot gib uns heute, bedeutet doch vielleicht jetzt in dem Zusammenhang noch viel mehr, wirklich uns auf Gott zu verlassen, auf ihn unser Vertrauen zu setzen. Wir müssen heute vielleicht auch mal fragen, betest du, unser täglich Strom gib uns heute? Ja, wenn der Strom wegfällt, dann wird bald eine Hungersnot da sein. Das dauert nicht lange, dann ist das für Essen verdorben, alles, ja. Und die Unsicherheiten sind natürlich gegeben, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass wir immer Strom haben. Ne? Also hier in Alt-Golzen, früher gab es noch nie so oft, dass wir da ohne Strom ausgekommen sind. Ja? Das letzte war mal 36 Stunden ohne Strom oder so, war so ein Sturm. Ne? Ja, war schon spannend. Ja. Aber was bedeutet das, Strom zu haben? Dass Gott der Versorger ist, darum geht es, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir bedürfen. Ja, jemand sagt mal, eines ist sicher, die Renten sind es nicht. Ja. Ja. Vater Unser zeigt, dass wir als Bettler vor ihn treten dürfen. Aber unser Vater ist nicht jemand, der den Bettler abweist, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Das ist doch das Schöne. Er ist der Brotgeber. Ja? Und die sechste Stufe sehen wir. Und vergib uns unsere Schuld. Wie sehen wir jetzt Gott als unseren Richter? Er hat den Richterhammer hier. Ja? In 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünden, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Oder auch Römer 3, Vers 10 bis 18, da könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Ja, da wird es deutlich. Wir sind schuldig. Aber hast du Gott deine Sünden bekannt? Hast du Jesus Christus als deinen Rechtsanwalt, der dir zur Seite steht, der für dich spricht, der deine Schuld getragen hat? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dies klingt nach einer Verpflichtung. Jawohl. Vergeben wir denjenigen, die sich an uns versündigt haben? Vergeben wir ihnen, auch wenn sie nicht einsehen, dass sie Unrecht getan haben? Das Schlimmste ist, wenn unsere guten Motive in Frage gestellt werden von anderen. Können wir da vergeben? So wie in Matthäus 18 im Schalksknecht dargestellt wird. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Und Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Schalksknecht, der umgerechnet 50 Millionen Euro Schulden hatte. Und dann kam er und dem seine Schuld wurde vergeben. Und dann ist er zu jemandem hingegangen, der bei ihm noch 70 oder 80 Euro Schulden hatte. Und das wollte er nicht. Dieser 70 Euro wollte er nicht vergeben. Ja. Die wollte nicht erlassen, die Schuld. Also so, in diesem gigantischen Missverhältnis stehen wir oft. Ja. Wir können unseren Bruder, unsere Schwester nicht vergeben, aber wir haben eine viel, viel größere Schuld vor Gott in unserem ganzen Leben auf uns gehäuft. Ja. Ja. Also hier sehen wir, hier treten wir zu Gott, er ist unser Richter und ich bin sein Schuldner. Ja. Und jetzt wird es noch, also als Schuldner brauche ich seine Barmherzigkeit. Und jetzt im letzten Schritt sehen wir, da heißt es, ja, und führe uns nicht in Versuchung. Sehen wir, erst der Herr und ich bin der Versager, der leicht in Versuchung fällt. Dieses Wort, oder was hier verwendet wird für Versuchung, griechisch Peirasmos, ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Dieses Wort wird verwendet auch, um Medikamente in ihrer Wirkung gegen bestimmte Krankheiten zu testen, zu erproben. Wirkt das Medikament oder nicht? Ist im guten und neutralen Sinne ist es eine aktive Prüfung, ein Experiment, eine Probe, eine Erprobung. Aber es kann auch in Anfechtung heißen. Durch Schwierigkeiten von Gott oder auch Schwierigkeiten von Gott zugelassen. Versuchung kann auch sein als eine Verlockung zur Sünde. Aktive Versuchung des Teufels oder eine Versuchung im Sinne von Prüfung. Gott prüft den Menschen, um seine Reife festzustellen. Wie weit ist er fest im Glauben? Das heißt auch, der Herr versucht niemanden zum Bösen, aber er lässt Versuchungen im Sinne von Prüfungen zu. In 1. Korinther 10 heißt es im Vers 13, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und auch in 2. Petrus 2, Vers 9, der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Wenn ich versage, zeigt es, dass wir unvollkommen sind. Ich weiß, dass ich ein Versager bin, aber er ist der einzige Vollkommene. Und so soll eigentlich dieses Vaterunser uns zur Anbetung Gottes führen. Wir begegnen ihm als Vater und je mehr wir uns Gottes Licht sehen, desto mehr sehe ich, wie schlecht ich bin. Und desto größer wird uns Gott. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir uns im rechten Lichte vor Gott sehen, ja, dann können wir auf Jesus blicken. Ja. Und vielleicht noch ein Gedanke zu diesem Thema Versuchung. Ja. Und der uns bewahrt vor der Versuchung, ist es vielleicht, wir nehmen ja zurzeit die Offenbarung durch. Ja. Und da sehen wir die Stunde der Versuchung, sind die ersten 3,5, wird eigentlich so der Zeitabschnitt genannt, vor der großen Drangsalzeit. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie der Satan die Menschen versucht, mit welchen Tricks? Mit Nachahmung. Der Satan ist der Engel des Lichts, der verstellt sich als Lichtengel, aber ist ein Irrlicht. Der Satan beeindruckt die Menschen durch Zeichen und Wunder und will, dass die Menschen ihn anbeten. Der ist der Versucher. Er stellt alles auf den Kopf. Und deswegen ist das ernst gemeint, wenn wir hier beten, ja, bewahre uns vor der Versuchung. Also ich bin der Überzeugung, dass die Entrückung vorher kommt. Aber man merkt, dass wir, je näher wir uns dieser Zeit oder auf diese Zeit zusteuern, desto mehr werden wir auch von diesen Versuchungen beeinflusst, das ist ja nicht von heute auf morgen plötzlich die große Versuchung da, sondern allmählich wird es vielleicht noch stärker. Ja. RW sagt vor einigen Jahrzehnten, aber da hieß es ja, oder gerade von russlanddeutschen Geschwistern, die haben dann gesagt, hier Fernsehsehen ist Sünde. Ja. Und heute muss man sagen, im Grunde genommen hattet ihr damals recht. Wie werden wir denn manipuliert durch das Fernsehen? Ist gigantisch eigentlich. Manche werden auch versucht zur Sünde, ja, wenn sie manches sehen. Ja. Aber auch das Internet ist total voller Versuchungen. Ja. Ich hatte gestern nochmal einen Beitrag gesehen, wie manipulativ es ist, wenn man in Google irgendeine Anfrage macht. Dann werden nämlich nur Google, die meistbenutzte Suchmaschine im Internet, die hat schon Algorithmen, dass das im Prinzip mehr gesehen wird, was gesehen werden darf. Es gibt noch andere Informationen, die Google dann nicht so einfach anzeigt oder vielleicht auf Seite 1000. Ja. Also wir gerade in dieser medialen Welt, in der wir stehen, leben wir von Versuchungen, von Verführungen, die gigantischen Ausmaßens sind. Ja. Also 7 Schritte, die uns von unserem Ich befreien, dass wenn wir darauf merken, dass wir auf Jesus blicken. Ja. Und das soll auch dieses Vaterunser deutlich machen. Es geht nicht um mich, sondern es geht hier um Gottes Sache. Ja. Und auch hier nochmal zusammenfassend, auf der einen Seite er, Gott oder ich. Er ist der Vater, die Autorität, der König, der König der Könige, der Brotgeber, der Richter und Herr der Herren. Und wer bin ich? Ich bin ein Kind, ein gehorsames Kind, ein Untertan, ein Sklave, ein Bettler, ein Schuldner, ein Versager. Aber wenn wir uns im Lichte Gottes sehen, ja, wenn durch Jesus werden wir zu wahren Anbetern. Ja. Da können wir dieses Versagen, diese Schuld bei ihm abgeben. Und er führt uns. Und das Wissen um unsere Eigenschaft soll uns dann zur Anbetung führen. Also wir sehen, das Vaterunser lehrt uns, wie unser Verhältnis zu Gott ist und wie stark wir ihm hingegeben sind. Es wird zum Ausdruck gegeben, wie wir aufrichtig ihm gegenüber uns verhalten sollen und wie freigebig wir ihm alles anvertrauen können. Und so stellt sich die Frage, Ja, möchtest du wirklich auch, dass Gottes Reich gebaut wird? Ist er in deinem persönlichen Leben die Nummer eins? Das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Jawohl, du bist mein Vater, zu dem ich kommen kann, mit meiner Schuld. Und dich möchte ich anbeten. Amen.